Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3. Fokus.
Das ist der Fokus mit der Anna Meier. Der Josef Deiss hat in seiner Zeit als Bundesrat vor allem mit einem Dossier auf sich aufmerksam gemacht. Er war der, der die Schweiz 2002 in die UNO geführt hat. 8 Jahre später ist er Präsident der UNO-Generalversammlung. Und damit ist er der Altbundesrat, der es am weitesten geschafft hat, bis ins Hochhaus der UNO am Hauptsitz in New York. Kann man in dem Amt wirklich etwas verändern? Und wie will der Josef Deiss auch über sein Amtsjahr aus in den Köpfen verankern bleiben? Über das reden wir heute in der Sendung «Fokus». Grüezi wohl, Josef Deiss.
Grüezi.
Sie sind nur ein paar Tage hier in der Schweiz. Was ist damals Ihr erstes Gefühl, Ihr erster Eindruck, wenn Sie wieder heimischen Boden unter den Füßen haben?
Dass ich am Flughafen keine Bodyguards mehr habe und dass ich sofort keinen Zug steige, um bis zu mir heimzukommen. Also die gut organisierte Schweiz und gleichzeitig ein gewisses Gefühl von Freiheit, denn in New York bin ich sehr stark bewacht oder geschützt. Und das hat natürlich Vorteile, aber auch gewisse Konsequenzen auf seinen eigenen täglichen Tagesablauf.
Aber ist natürlich ein Zeichen von Sicherheit, dass Sie in der Schweiz keine Bodyguards brauchen? Gibt es noch andere Länder, wo das auch so ist?
Es gibt sicher noch etliche Länder, wo das auch so ist. Ich erinnere, dass die norwegischen Minister gesagt haben, sie gehen genau einfach auf der Hauptstraße in ein Kaffee und tügen dort hin und da während der Pause sogar einen Kaffee haben mit in der Stadt. Also wir sind sicher ein glückliches Land, aber es gibt andere, die auch sehr gute Verhältnisse haben.
550 Einwohner zählt das fribourgische Baberesch, wo Sie herkommen. Fast gleich viele Einwohner, wie die ganze Schweiz hat, leben in der Weltmetropole New York, 8 Millionen, wo Sie während Ihrem Amtsjahr eine Zweizimmerwohnung haben. Was ist Ihnen durch den Kopf, wo Sie durch die Strassenschluchten gelaufen sind und sich erstmal bewusst worden sind, da wohne ich jetzt für ein Jahr, das ist mein neuer Wohnort?
Für mich ist das eine sehr animierende Umwelt. New York ist eine sehr lebendige Stadt. Es ist alles vorhanden, es ist alles möglich. Und gleichzeitig ist es eine Bevölkerung, die sehr offen ist. Man kann dort sogar mit violetten Haaren und grünen Hosen rumlaufen und es dreht sich niemand zurück. Es ist alles eigentlich normal. Also ich fühle mich dort sehr frei, sehr wohl. Es ist beeindruckend in diesen Schluchten zwischen diesen Hochhäusern durch. Und ich habe Bild braucht, dass ich mir Berge vorstellen und gesagt habe, gut, Empire State Building könnte zum Beispiel die Dufour-Spitze sein und das Chrysler Building vielleicht der Molaison und dann fühle ich mich schon fast wieder heim.
Man sagt ja, New York legt neue Seiten von einem frei, weil wer es dort schafft, der schafft es überall. Was für eine neue Seite ist beim Josef Deiss zu Tage getreten?
Ich glaube nicht, dass ich eine neue Seite habe, an den Tag treten. Ich probiere mir immer treu zu sein, aber ich muss sagen, dass ich in New York eine enorme Energie spüre in mir, dass ich mich begeistern kann und das kommt zurück von meinem Team, wo das fühlen oder viele Botschafter in New York sagen mal, ja, wir brauchen neue Energie, we need your energy und ich soll sie weitergeben. Also ich fühle mich jetzt sehr motiviert und ja, aufgestellt, würde ich mir da in der Deutschschweiz sagen.
Am ganz frühen Morgen, wenn der Moloch noch nicht wirklich erwacht ist, wenn er in der Grossstadt noch nicht den Lärm regiert, dann spaziert ein strammer Schweizer durch die Strasse. Early Bird nennt man das zu Amerika. Sie sind ab der 5 am Morgen schon im Büro. Wie fängt Ihr Arbeitstag an?
Early Riser, sagen Sie auch noch in New York. Ich fahre sehr oft noch ein bisschen früher an und tue schon daheim bei mir ein bisschen arbeiten, denn ich habe viele Kontakte noch mit der Schweiz und am 4 Uhr am Morgen ist es 10 Uhr Vormittag in der Schweiz. Da kann man die Sachen erledigen, die in der Schweiz passiert. Denn wenn man am Abend erst dran denkt, dann muss man wieder bis am nächsten Tag denken. Und im Allgemeinen gehe ich zuerst im Central Park, wo nicht weiter weg ist von bei mir, daheim kann ich so eine halbe Stunde laufen, zwischen 5:30 und 6:00 und dann tue ich mich strigeln, wie man dem sagt, und für einen Tag vorbereiten. Und am 7. gehe ich ins Büro.
Am 7. Gut, das ist ja fast schon spät für
aber in New York, weißt du, zuerst mal, am ersten Morgen, als ich am 7.30 im Büro angekommen bin, ist der Bodyguard, der mich begleitet hat, sehr aufgeregt gesehen, hat den Badge noch nicht gehabt, die Tür ist nicht offen gesehen und da ist es so 10 Minuten gegangen, 4 Stunden, bis sie endlich die Tür haben auftun. Und am 8. ist jemand vom Protokoll gekommen und hat sich entschuldigt, das sei das erste Mal, dass der PGA, wie man wie man ihn dort nennt, also der President of General Assembly, sagt man einfach sehr schmal, dass der PGA ist um 7:30 komme, dass sie sehr schmal in der Geschichte von der UNO.
Sie sind auch der Einzige, der pünktlich ist?
Ja, pünktlich. In New York fährt der Tag ein bisschen später an. Im Allgemeinen ist es so 9 Uhr. Und ich habe es mit meinem Team schon können machen, dass wir unsere Morgensitzung um 8:30 Uhr haben. Aber am 7:30 Uhr sind die Schweiz meistens alle schon da.
Wie sieht eigentlich ein normaler Arbeitstag von Ihnen in New York aus? Gibt es das überhaupt, einen normalen Arbeitstag?
Es gibt schon ein Schema. Ich habe überall, wo ich Führungsaufgaben hatte, probiert, einen Rhythmus reinzubringen, dass die ganze Organisation spürt, dass irgendwie ein Takt oder ein Herzklopfen besteht. Und der Tag fährt am Morgen an, wenn alle so ins Büro reintröpfeln. Meine Gewohnheit ist es, dass ich probiere, die ich verwünsche, schnell zu grüssen und dass Mitarbeiter spüren, dass man froh ist, dass sie da sind. Wie gesagt, am 8:30 habe ich jetzt engere Staff-Meeting, wo ich mit meinen engsten Mitarbeitern den Tag oder den gestrigen schnell schauen, was überzunehmen ist, den heutigen vorbereiten und schauen, was die weitere Planung muss sein. Und da ist meine erste Aufgabe, dass ich die Sitzung möglichst immer mit etwas Verrücktem, etwas Komischem, etwas Abstrusem, wo einfach über die Medien geht, und es ist ja jeden Tag so viel Unmögliches, was auf dieser Welt passiert, also eine frohe Note reinbringen, dass wir alle gut aufgelegt sind, und ab den 9:30 geht es dann einfach los. Entweder habe ich Leute, die mich besuchen können, empfangen und so weiter. Wenn eine Sitzung ist, dann ist von 10 bis um 1 ist Plenarsitzung. Über den Mittag sind meistens auch noch Vereinbarungen. Hier und da gibt es einen Lunch, wo man kurzes Referat hat. Und am 3 Uhr Nachmittag kann es wieder eine Sitzung geben, bis am 6 Uhr. Und dann geht es weiter noch mit Kontakt. Hier und da ist ein Empfang. Also meistens geht es so bis um 10 Uhr am Abend.
Aber es sieht nicht aus, wenn das zu viel wäre für Sie.
Solange man begeistert ist, ist das kein Problem. Es gibt ein Lied von Gilbert Beco, wo er sagt, quand on aime, on ne compte pas. Wenn man etwas gern hat, dann tut man nicht davon rechnen, sondern man hat einfach den Plausch
dran. Aber das merkt man extrem, dass das ein Job ist, auch das internationale Parkett, wo Sie sich jetzt bewegen, was Sie sehr lieben. Sie haben vorher gesagt, es wird Energie freigesetzt. Also, Sie sprühen richtig. Ihre Gegner, die früher gesagt haben, sie seien farblos als Bundesrat, die würden staunen, wenn sie jetzt würden sehen, wahrscheinlich. Ist das auch eine Genugtuung für Sie?
Nein, dass sie doch, ich habe immer gesagt, auch Schwarz-Weiß-Fotos können sehr schön sein und kontrastreich sein. Ich habe nie das Gefühl gehabt, sie seien farblos. Wie das in mich stand gekommen ist, weiss ich auch nicht. Auf jeden Fall, die Leute in meiner Umgebung haben mir gefunden, dass sie nicht die Person, die überkommen, die sie jeden Tag erleben. Jetzt vielleicht ist ein bisschen Distanz und hat sich der ein oder andere Journalist ermutigt, einmal das Gegenteil von dem zu sagen, was die anderen immer wiederholt haben. Aber mir ist das eigentlich wurscht, wenn ich es so einfach darf
das
ausdrücken.
Das ist ja nicht schon immer so gewesen, weil Ihre Studenten an der Uni Freiburg haben Sie Mr. Duracell genannt, angelehnt an die Batterie, die eben immer mag. Ja. Eine Mitarbeiterin von Ihnen hat gesagt, das sei der beste Job, den sie je gehabt hätte. Aber eigentlich sei sie froh, dass nach einem Jahr fertig sei. Sie schlauchen dort, Joseph Theis.
Nein, ich tue gar nicht. Ich tue mich um die Leute kümmern. Ich tue jeden Tag dafür sorgen, dass ich wenigstens, gut, ich habe nicht ein sehr grosses Team, im Vergleich zu der ganzen UNO, ich habe vielleicht 20, 25 Personen, die in meinem unmittelbaren Umfeld arbeiten, aber ich wollte am Abend jedem wenigstens einmal in die Augen geschaut haben und mit ihm geredet haben und zu wissen, was los ist, etc. Und was mir Angst macht, ist, dass, wenn wir etwas Interessantes haben, wie der Job für alle, ist das ein Erlebnis, einmalig, auch für die, die als Diplomaten da können mitwirken, dass, wenn sie mit mir gut auskommen, habe ich das Gefühl, die würden Tag und Nacht für mich einfach arbeiten, weil sie Freude haben, weil sie machen dass es funktioniert, weil sie bewusst sind, dass wir an einem wichtigen Ort tätig sind, dass wir eine wichtige Aufgabe haben und dass es, wenn wir gelingen, auch auf sie zurückkommt. Dass sie also, das war meine Strategie gewesen. Ich bin nie eben ein strenger Chef gewesen oder einer, der brüllt oder der das Gefühl hat, er müsse Leute reden, dass seine unklaren Befehle für die Leute verständlich werden. Ich habe probiert, die Energien, die bestehen, und sie sind so enorm, auch bei den anderen Menschen, bei den Mitarbeitern, die Energien, die es gibt, die möglichst nicht zu kontern, sondern zu kanalisieren, damit man das Maximum daraus herausholen kann. Und das entsteht jedes Mal, wenn euer Mitarbeiter, eure Mitarbeiterin das Gefühl hat, der Chef interessiert sich für das, was ich mache. Der Chef schaut das an, was ich mache. Er sieht mir so, wenn es nicht stimmt. Aber ich darf ihm auch sagen, wenn ich das Gefühl habe, etwas sei nicht in Ordnung und man könnte es anders machen. Also wir haben einen sehr guten Teamgeist. Und, wisst ihr, ich bin überrascht gewesen. Einmal am 14. Haben sie mir gesagt, können wir da noch schnell eins ziehen? Da habe ich gesagt, wo? Ja, mit jeder 14. feiern wir euer Mandat, weil ihr am 14. angefangen habt. Und so gehen wir jeden 14. am Abend schnell eins kippen. Also, ich habe das sehr rührend gefunden für mich. Und habe gefunden, die geben ja dem Mandat noch mehr Bedeutung und Wert als ich selber.
Sind Sie mitgegangen?
Ich bin gegangen, natürlich. Leider habe ich manchmal jetzt immer etwas los gehabt, dass es nicht geklappt hat. Aber wir haben sonst viele Möglichkeiten, auch die Dimension miteinander können zu pflegen, nämlich, dass wir gut auskommen, Respekt vor allen, aber eine gewisse Nähe zeigen.
Mhm. Sie haben ein richtiges multikulturelles Team. Ich habe mir da notiert, eine Libanesin arbeitet bei Ihnen, ein Filipino, eine Finnin, eine Australierin, Koreanerin, 5 Mitarbeiter aus der Schweiz. Wenn jetzt entsprechende Länder Spannungen miteinander leben, wie wirkt sich das aufs Team aus?
Im Team haben wir einen super Geist. Ich muss sagen, alle sind voll motiviert, sind natürlich junge, die meisten sind junge Diplomatinnen, Diplomaten, die Freude haben am Job. Und für die ist das eine einmalige Chance, gerade im Zentrum vom Zyklon da können zu arbeiten und etwas zu erleben. Jeden Tag ist etwas los. Wir haben praktisch keine Spannungen im Team, wenn es heikle Themen gibt aus dem einen oder anderen Land, wo jemand gerade direkt auch dabei ist. Dann ist das mehr hilfreich, weil uns die Person auch noch ein bisschen erklären kann oder sie kommt zum Wort. Ich schaue auch, dass die Mitarbeiter, die bei mir sind, auch immer können zur Geltung kommen, wenn ihr Land betroffen ist. Wenn ich also nach Italien gehe zu einem offiziellen Besuch, dann ist in meiner kleinen Delegation, wir sind nie mehr als 3 in der Delegation, ist in meiner Delegation im Prinzip der italienische Mitarbeiter dabei. Wenn ich in Wien bin, dann ist die Österreicherin dabei, dann kann sie auch ihrem eigenen Land zeigen, dass sie bei mir jemand ist, dass sie mitgenommen wird, etc. Also von dort her haben wir einen sehr guten Teamgeist und ich muss sagen, jede Woche gibt es einmal auch Staff-Meeting mit allen und sie werden immer interaktiver und ich muss sagen, ich habe richtig den Plausch, dass ich so viele Nationalitäten im gleichen Team habe und dass die Diskussion losgeht und jeder auch Freude hat, da in die Diskussion einzusteigen.
Es ist natürlich auch schön, wenn man sieht, oder, dass die verschiedenen Nationen so gut miteinander können. Trotzdem können Sie als Person, die neutral sein muss, nicht immer Klartext reden. Sie sind zum Beispiel mit Ihrem Vorgänger, dem Liber Ali Trecke, nie über die angespannten Beziehungen der beiden Länder geredet. Das ist ja eigentlich eine total absurde Situation.
Natürlich, aber auf der anderen Seite muss man einfach für so eine Aufgabe auch im Klaren sein, dass man gewisse Sachen nicht kann vermengen kann, nicht vermischt. Und ich bin ja nicht Präsident als Schweizer, der jetzt ein Jahr lang probiert, Schweizer Interesse über diesen Kanal möglichst zu fördern, sondern ich bin für alle 192 da und muss mit allen können gut auskommen. Auf der anderen Seite haben wir eine Regierung, die draussen Beziehungen von der Schweiz muss betreuen und wahrnehmen. Und es ist die Schweizer Regierung, die auch mit Libyen die Geschäfte muss erledigen. Und da könnte man so fast so ein bisschen betrachten, als will ich mich jetzt da im Nachhinein als ehemaliger Außenminister, weil ich eine gewisse Funktion habe, intern, wieder einmischen. Also ist es mir vor allem daraus gegangen, die Frage nicht nur zu verschlimmern. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, ob von der anderen Seite her vielleicht das ungelegen kommt, dass ich jetzt gerade als Nachfolger, als Präsident da kann eingesetzt werden. Aber ich muss sagen, auch der Vorgänger, der Präsident Trecke, hat sich mir gegenüber sehr korrekt verhalten und nie irgendwie aus dem Streit zwischen unseren beiden Ländern das Problem gemacht, was zwischen uns beiden hätte können passieren. Wir haben zum Beispiel noch die erste grosse Versammlung müssen zusammen präsidieren. Das war ein Entscheid, der früher gefällt worden ist, nämlich die sogenannte Millenniumsdebatte. Nach 10 Jahren haben wir da 100 Staatschefs und Regierungschefs gehabt. Und da ist es mir natürlich wichtig gewesen, dass wir das richtig machen, im Interesse der Entwicklungsländer. Es wäre ja eine Katastrophe gewesen, wenn wir das Gipfeltreffen, wo es darum gegangen ist, die Armut in der Welt zu bekämpfen, wegen bilateralen Zwist irgendwie verdorben hätten.
Mhm. Sie haben vorher gesagt, Sie sind für alle 192 Staaten da. Das heisst, Sie müssen auch sehr stark neutral sein. Trotzdem sind Sie natürlich Politiker und Politiker hat eine Meinung und vertritt die auch gern. Wie schwierig ist das wirklich in der Umsetzung, dass man eben dann doch nicht die persönlichen Noten noch drin gibt?
Das ist sicher eine Schwierigkeit, denn sehr oft habe ich natürlich eine Meinung und habe das Bedürfnis, die rauszulassen. Hier und da muss mein Staff, mein Personal herhalten, dass ich am Morgen so die eine oder andere kleine Wut rauslassen kann. Es ist aber so, dass es wirklich nötig ist, um effizient die Aufgabe zu füllen, dass man vor allem weiterhin als glaubwürdige Broker, kann man dem sagen, also Vermittler kann betrachtet werden. Das ist ein bisschen wie ein Schiedsrichter auf einem Spielfeld. Wenn das Publikum das Gefühl hat, der Schiedsrichter hat jetzt 2-3 Mal bewiesen, dass er Partei ist für eine von den Mannschaften, dann kann der das Spiel nicht mehr fertig pfeifen, kann nicht mehr glaubwürdig zum Ende von der Partie. Und das ist für mich das Gleiche. Sobald dass ich irgendwie als der Vertreter oder gerade Agent von irgendeinem Anliegen oder einem Ziel erkannt würde, dann könnte ich meine Arbeit nicht mehr richtig vornehmen. Das heisst nicht, dass die Leute nicht merken, dass ich eine Meinung habe. Oder ab und zu habe ich über die Linien raus etwas gesagt. Zum Beispiel, wo wir am 1. März wichtig ist, eigentlich fast die angespannteste Versammlung, die ich geleitet habe, Libyen aus dem Menschenrechtsrat suspendiert haben. Und das einstimmig, oder im Konsens, sagen wir jetzt, zustande ist, also keine Abstimmung, keine Gegenstimme stattgefunden hat, habe ich am Schluss von der Sitzung, bevor ich geschlossen habe und mit dem Hammer das Ende verkündet habe, habe ich mir erlaubt, eine Wertung zu geben, wo eigentlich im Präsident nicht unbedingt
was
ansteht.
Was haben Sie gesagt?
Und ich habe gesagt, meine Damen und Herren, heute am Abend, das war relativ spät, als wir fertig gemacht haben, heute am Abend bin ich wirklich stolz, der Präsident von dieser Versammlung zu sein. Was ich damit wollte sagen, ist, dass ich stolz war, dass sich die gesamte Völkergemeinschaft zusammenraffen und raufen und finden, um zu den Grundwerten der UNO zu stehen und zu sagen, wir sind da, um die Werte zu verteidigen, sie wahrzunehmen, es geht um Menschenrechte und da gibt es kein Pardon bei uns, da tun alle mitmachen. Und das ist für mich so wichtig gewesen, dass ich gesagt habe, das darfst du jetzt sagen, ich habe keine negative Reaktion auf das, ich glaube, alle im Saal haben ähnliche Gefühle gehabt.
Aber dort war es ja so, dass man geschlossen hinter dem Entscheid gestanden ist und zwar wirklich etwas können bewegen. Aber Fakt ist, die UNO-Vollversammlung darf sich zwar über alles äussern, was eine internationale Bedeutung hat, aber die Resolutionen sind im Gegensatz zu den Entscheidungen vom UNO-Sicherheitsrat nicht rechtsverbindlich. Sie haben gerade einmal Empfehlungscharakter. Wie frustrierend ist das, dass man nicht mehr kann bewegen kann?
Natürlich will jeder, der im Element und im Gefecht und sich für gewisse grosse Zielsetzungen stark machen, möchte noch mehr bewegen. Das kann ich nicht verneinen. Aber auf der anderen Seite muss man immer wieder, und das ist auch wichtig, dass man das der Bevölkerung kann mitgeben kann. Die UNO ist eine Organisation, wo Mitglieder, wo Staaten sind. Wo Staaten sind, wo wollen souverän sein. Und die UNO ist eigentlich da, das ist eine von der ersten Grundregeln, dass sie eigentlich die Souveränität, die Selbstständigkeit von jedem Mitglied sogar schützen oder soll schützen. Es geht also darum, nicht in die inneren Angelegenheiten, wie das aber sagt, sich von den anderen einzumischen. Und darum wäre es ja nicht möglich, und die Schweizer wären die Ersten, die mit dem Mühe hätten, wenn man würde sagen, ja, mit 87 zu 50 und x Enthaltungen, hat die UNO beschlossen, dass das und das passieren sollte. Und die Schweizer sind zwar dagegen gewesen, aber jetzt müssen wir das machen. In der Schweiz machen wir ja das, wenn wir eine Abstimmung haben müssen. Die Kantone, die unterliegen, wir haben nicht immer alle Kantone auf der gleichen Seite, müssen die neue Gesetzgebung gleich übernehmen, wenn die Mehrheit zustande kommt.
Bei der UNO geht
das
nicht.
Das ist in der UNO nicht denkbar. Und was wir für uns nicht würden akzeptieren, müssen wir auch annehmen. Das muss für die anderen nicht erwarten. Somit können wir nur vorwärts kommen, wenn wir den Konsens standbringen. Das heisst, Einstimmigkeit oder wenigstens, dass die, die nicht so überzeugt sind, die nicht unbedingt Freude haben, daran sagen, wir tun nicht dagegen stimmen, wir verlangen auch keine Abstimmung, wir akzeptieren es. Wir sind nicht die, die das vorschlagen, aber wir machen mit. Und auf der anderen Seite könnte natürlich, wenn wir das fertig bringen, was, wie Sie gesagt haben, nicht einfach ist, 192 auf den gleichen Nenner zu bringen, wenn wir das natürlich fertig bringen, sollten wir, auch wenn es nicht rechtsverbindlich ist, können davon ausgehen, dass, wenn doch alle dazu Ja gesagt haben, freiwillig, dann sind sie doch auch moralisch verpflichtet, das nachher zu machen. Mhm. Und das ist auch meistens der Fall. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen, es gibt immer die, die sich anders verhalten, aber im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass eine Regierung, ein Land, ein Volk, das sich auf etwas verpflichtet, auch ein moralisches Gewissen hat, kann man so sagen.
Aber trotzdem, jetzt im UNO-Sicherheitsrat hätte die Schweiz natürlich mehr zu sagen, wenn man dort dabei wäre. Jetzt die Außenpolitische Kommission vom Ständerat ist sich einig. Man will eigentlich in den UNO-Sicherheitsrat. Warum würde das Ihrer Meinung nach auch Sinn machen?
Ich sage es insofern, dass ich der Meinung bin, ich kann das. Ob sie es soll oder nicht, ist nicht meine Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe von der Regierung und vom Parlament. Und die sollen entscheiden und sich zusammenraufen und sagen, ob sie es machen oder nicht. Ich persönlich sage erstens, es ist möglich. Zweitens ist es eine Chance für jedes Land, direkt können, seinen Beitrag zu bringen. Und ich habe es jetzt gesehen bei den schwierigen Fällen, die wir in der vergangenen Zeit hatten, in Nordafrika, in Libyen, in Côte d'Ivoire, jetzt reden wir über Syrien und so weiter. Viele Schweizer sagen, jetzt machen wir endlich etwas oder was läuft, das ist doch nicht akzeptabel. Und ich sage ihnen dann immer, ja gut, jetzt sind wir bereit, da auch unseren Beitrag zu leisten oder sind wir nur Zaungäste, wo kritisieren, so ein bisschen wie der, der beim Jassen hinter dem Rücken der Spieler steht und plötzlich sagt,
wenn er alles besser
du Snell hätten jetzt da nicht auf den gespielt. Oder, ich finde, das ist nicht würdig für ein Land, nur diese Rolle zu haben. Sondern ich finde, für ein Land wie mein Land, die Schweiz, damit ich stolz kann sein auf das Land, muss doch das Land dabei sein, mitmachen, eine Meinung haben, hier und da ein Risiko eingehen, ein Opfer bringen, aber oft auch eben einen Vorteil bekommen.
Sie haben gerade vorhin die verschiedenen Themen angesprochen, die momentan auf der ganzen Welt für Unruhe sorgen. Über die wollen wir reden nach Ihrem ersten Wunschsong, den Sie mitgebracht haben. Das ist der Gilles Vigneault, «Le voyageur sédentaire». Warum der Titel?
Zuerst habe ich einmal gefunden, man sollte den Deutschschweizer wieder ein gutes französisches Chanson bringen. Der Gilles Vigneault hat eine zusätzliche Dimension. Er ist Kanadier, ist Québécois. Von Natashquan, das tönt schon sehr verheißungsvoll. Ich habe den seit meiner Jugend immer bewundert. Es ist ein richtiger Poet. Und er ist auch ein Voyageur, aber sehr wahrscheinlich ist er vor allem geistig im Kopf gereiset, aber sehr treu gesetzt zu seinem Natashquan. Und das Lied, das gefällt mir und passt vielleicht ein bisschen zu mir.
J'aime le dire, me faut le dire, le temps qu'il fait sur ce pays. J'aime le dire à mes amis. Le voyageur se dit souvent, où donc est celle qui m'attend? Le voyageur se dit souvent, où donc est celle qui m'attend? Est-elle en fête ou en prière? Elle est enfermée au couvent où je l'ai mise en mes manières. Le voyageur n'en parle guère, le voyageur n'en parle pas. Le voyageur se dit souvent, que laisserai-je à mes enfants? Le voyageur se dit souvent, que laisserai-je à mes enfants? L'amour d'aimer. Le voyageur ne lègue pas.
écrire à mes amis. Le voyageur se dit aussi, faut écrire à mes amis. Comment s'écrit le mot repère? Je brûle en flammes de mes cris des lettres que je m'envoyais. Le voyageur n'en écrit guère, le voyageur n'en écrit pas. Voyageur se dit encore, un jour j'aurai trouvé de l'or. Le voyageur se dit encore, un jour j'aurai trouvé de l'or. Viendrez-vous compter ma misère au dos du voyageur? La mort est une vieille passagère. Le voyageur ne revient guère, le voyageur ne revient pas. Le voyageur se dit parfois, arriverai-je un jour chez moi? Le voyageur se dit parfois, arriverai-je un jour chez moi? Mon âme est-elle planétaire? Il n'est jour, semaine ni mois qui ne me fasse sédentaire. Le voyageur ne s'en va guère, le voyageur ne s'en va pas. Le voyageur ne s'en va pas. Le voyageur ne s'en va pas.
Le voyageur sédentaire vom Gilles Vignon. Der Musikwunsch von Joseph Theiss. Er ist Präsident von der UNO-Generalversammlung und Gast heute im Fokus bei DRS3. Das Reisen ist ja ein grosses Thema in Ihrem Leben. Joseph Theiss, möglichst viele verschiedene Länder möchten Sie bereits haben. 241 haben Sie mir gerade verraten und 163 haben Sie schon. Woher kommt der Wunsch?
Ich weiss es auch nicht. Ich habe einfach Freude, Neues zu entdecken und auch Länder, die unscheinbar wirken, hier und da sind, wieso gehst du dort hin? Dort gibt's ja nichts zu sehen. Sag ich mal, gerade aus dem Grund gehe ich dort hin. Denn es gibt so viel zu sehen, wenn man nicht darauf wartet. Und eine Feststellung, die ich immer mache, ist, dass überall die grosse Mehrheit von allen Leuten immer sehr lieb, sehr nett, sehr positiv, hilfreich und so weiter sein. Im Gegensatz zu dem, oder, es hat gewisse Länder, da klingt es irgendwie aufgrund von den Nachrichten, die man hat, etc., sagen, ja, das ist gefährlich dort. Und ich sage, ich glaube nicht, die Leute sind überall gleich gemacht und auf der anderen Seite sind sie sehr unterschiedlich. Der Bertrand Picard hat gesehen, wir haben zusammen zwei, drei Mal Auftritt gehabt bei der UNO-Kampagne und hat dort erzählt, wie er in Indien zum Beispiel über Tausende von Leuten da hinweg geflogen ist mit seinem Ballon. Und er hat sich dort die Frage gestellt, ja, wenn die nicht alle anders wären, eins um das andere, dann braucht es ja gar nicht so viele. Und das ist ein bisschen für mich das Gleiche, wenn man nicht jedes Land an der UNO anders wäre, sondern gleich. Das würde die Sache natürlich vereinfachen. Aber wenn die 192 nicht alle anders wären, dann braucht man ja gar nicht so viele.
Durch Ihren Job, den Sie jetzt haben, durch Ihr Amt, sind natürlich ganz viele neue Reisen vorprogrammiert. Da sehen Sie auch viele neue Länder auch. Sie sind in Japan gewesen und haben Hiroshima besucht, wo im Zweiten Weltkrieg durch einen amerikanischen Atomangriff verwüstet wurde. Was ist bei Ihnen passiert, als Sie kurz nach dem Besuch dann die Bilder von der Fukushima-Katastrophe gesehen haben?
Ja, das ist sehr beeindruckend und gleichzeitig auch ein grosses Bedauern von mir, denn ich bin nach Japan gegangen, weil dort in Nagoya das Gipfeltreffen zu der Biodiversität stattgefunden hat. Alle Reisen, die ich machen müssen irgendwie einen UNO-Bezug haben, aber gleichzeitig nutze ich die Gelegenheit, auch vor Ort mit der Regierung zusammenzukommen, das Parlament, die Regierung zu treffen, und das habe ich in Japan auch gemacht. Und da ist noch ein Tag vorher gewesen, und da haben mit Japanern gefragt, was ich an diesem Tag möchte machen. Und bin ja vorher schon ein paar Mal in Japan gesehen, offiziell, aber noch nie entweder in Nagasaki oder Hiroshima. Und ich habe gesagt, ich möchte gern nach Hiroshima, denn Abrüstung ist ein wichtiges Thema. Und für die Japaner ist die nukleare Abrüstung, also eine Nuclear Weapons Free World, das heisst eine atomwaffenfreie Welt, ist für sie ein wichtiges Ziel. Und ich wollte den Japanern zeigen, dass ich als Präsident von der Generalversammlung doch so weit gegangen und sage, das ist auch mein Ziel. Denn ich betrachte, dass Nuklearwaffen, wer solche Waffen hat, nimmt eigentlich von vornherein in Kauf, wenn er die würde verwenden, dass er die zivile Bevölkerung in grosse Mitgliedschaft zieht. Also ich habe dort Japaner vorgefunden, wo immer noch in dem Gedenken an Hiroshima sind. Ich habe Überlebende getroffen dort, wo natürlich sehr prägnant das vorgeführt haben. Ich habe aber auch eine ganz moderne Stadt vorgefunden mit Hiroshima, wo neues Leben entdeckt hat, wo ein Bürgermeister hat, wo sehr dynamisch ist. Also wo dieser Geschichte, der schwierigen Phase aus ihrer Geschichte gesehen hat, jetzt ist das kein Grund, dass wir bleiben. Und für so haben wir die Japaner leider, zumal sie so engagiert sind, die Atomenergie nur friedlich zu nutzen, dass gerade bei ihnen das Drama hat müssen stattfinden. Und auf der anderen Seite ist das ein Vorfall, der auch bestätigt, was ich in meiner ganzen Kampagne für die globale Gouvernanz immer wieder wiederhole, nämlich es gibt heute einfach Themen, wo nicht allein länderbezogen behandelt werden können. Zum Beispiel, ob man jetzt die Atomenergie weiter nutzen soll oder nicht, ist natürlich eine Frage, die jede Regierung muss beantworten. Aber ich glaube, Japan hat gezeigt, dass wenn die Japaner eine Entscheidung fällen, dann betrifft das auch die anderen. Wenn dort die Fukushima-Anlage richtig GAU gehabt hätte, hätte das die ganze Region. Bis zu uns hat man da können spüren. Darum bin ich der Meinung, dass sie Fragen, die alle Länder miteinander besprechen und zu Lösungen kommen. Und das ist ja die Schwierigkeit wieder. Jetzt sind wir bei der Souveränität. Jedes Land sagt, wir können doch selber entscheiden, ob wir eine Atomanlage wollen oder nicht. Und jetzt gerade letzte Woche hat die Schweiz mit Stolz die Regierung bekannt gegeben, wir sind von den Franzosen eingeladen worden, bei Fessenheim auch dürfen mitzureden. Und das finde ich das richtige Vorgehen, wobei natürlich die Schweizer auch müssen bereit sein, denn unsere Anlagen sind auch sehr nach, gerade von Deutschland zum Beispiel, mit unseren Nachbarn über die Sachen zu diskutieren.
Mhm. Weil es dort eben keine Grenzen gibt, natürlich, wenn eine Katastrophe
passiert. Wenn eine Katastrophe passiert, dann geht das ohne Pass und ohne Visum überall hin.
Es ist eine unruhige Zeit, das Jahr, wo Sie jetzt im Amt sind, eine Zeit von der Krieg, Krise, Katastrophen, die arabische Revolution fordert, mehr Demokratie und Freiheit, aber zur Zeit vor allem viele Menschenleben auch. Der UNO-Sicherheitsrat ist gefragt, einzugreifen. In Libyen hat man es ja auch gemacht. Es brennt aber auch in vielen anderen arabischen Ländern. Sie haben vorhin auch ein paar Aufzählungen gemacht, wie zum Beispiel Syrien, wo sehr akut ist. Wie fest soll Ihrer Meinung nach der UNO-Sicherheitsrat da eingreifen?
Wir sind da in einer neuen Phase, in eine neue Zeit eintreten. Denn ich habe es jetzt schon zweimal erwähnt, das Souveränitätsprinzip, das machen dass jedes Land seine eigene Behörde, Regierung, Parlament wählt und seine Politik hat. Und das ist das Prinzip der UNO. Und dann ist zuerst der Gedanke gestartet, dass man gesagt hat, es gibt humanitäre Gründe. Auch die Schweiz hat sich erst stark für humanitäre Anliegen, auch mit dem Roten Kreuz und so weiter, engagiert. Es gibt Situationen, wo man eine Pflicht hat, zu intervenieren, auch wenn es nicht die eigenen nationalen Leute sind. Und dann im 2005 hat man gesagt, nein, wir müssen die Sache ein bisschen anders formulieren, müssen einen Schritt weitergehen, und das ist die sogenannte Responsibility to Protect. Das heisst, die Schutzverantwortung, sagt man dem auf Deutsch. Nämlich, wenn in einem Land die Regierung nicht mehr in der Lage ist, oder sogar nicht mehr will, wie das in Libyen der Fall ist, die eigene Bevölkerung zu schützen, insbesondere gegen Genozid, gegen Verbrechen, gegen die Menschlichkeit und so weiter, dass dann für die in der Region einerseits und die nächste Stufe sogar eben auf universeller Ebene, auf UNO-Ebene, nicht nur ein Recht, sondern eine Pflicht besteht, die Bevölkerung sogar gegen die eigenen Behörden zu schützen. Davor. Und das Prinzip ist natürlich sehr heikel und für viele Länder nicht ganz unproblematisch. Aber doch hat man es fertiggebracht, im 2005 die Resolution zu verabschieden. Das war die Schlusserklärung vom UNO-Gipfel damals. Und Libyen war jetzt der erste Fall, wo man das umgesetzt hat. Und das erklärt auch, weshalb es sehr schwierig war, das zustande zu bringen, dass gewisse sich enthalten haben. Und gewisse Gegenstimmen hat es, glaube ich, nicht gegeben, aber sich enthalten haben und auch kein Veto gegeben. Und das ist ein wichtiger Schritt, weil das über die Souveränität vom Land geht. Aber das Prinzip sollte sein, nur zum Schutz der Bevölkerung und nicht um die weitere Politik dieses Landes zu bestimmen. Mhm. Wenn die libysche Bevölkerung einmal geschützt ist, dann soll es Libyen wieder anheimstehen, ihre Zukunft zu gestalten, eine Regierung zu haben und so weiter.
Man hat das Gefühl, international jagt eine Nachricht die nächste. Der Terroristenführer Osama bin Laden ist ja in der Nacht auf den 2. Mai durch ein US-Spezialkommando zu Pakistan getötet worden. Jetzt hat der UN-Sicherheitsrat etwas gemacht, was er fast nie macht. Er hat das nämlich begrüßt, den Tod. Wie sind Sie dazu gestanden jetzt als Präsident von der UNO-Generalversammlung?
Ich tue als Präsident von der Generalversammlung im Prinzip kommunizieren, wenn in der Generalversammlung etwas passiert ist. Und verstehe mich als der Kommunikator für die Generalversammlung. Ich tue möglichst selten persönlich zu gewissen Ereignissen Stellung nehmen, denn das ist ja nicht etwas, was in der Generalversammlung diskutiert wird. Und zu diesem Vorfall habe ich jetzt gleich ein Kommuniqué rausgelassen. Und mir ist es nicht darum gegangen, und ich glaube, man muss da sehr vorsichtig sein, zu sagen, ich bin jetzt froh oder nicht, dass eine Person, ein bestimmter Mensch, was auch seine Vergangenheit kann sein, umgekommen ist. Aber was ich gesagt habe im Kommuniqué ist, es ist wichtig, dass die UNO weiterhin den Terrorismus bekämpft und dass die feigen und unmenschlichen Attentate durchführen, sollen wissen, dass es keine Entrinnen gibt, um Rechenschaft müssen abzulegen oder gestraft zu werden. Von dort her ist es sicher eine positive Nachricht, dass man spürt, und ich glaube, für alle Bürger ist das ein wichtiges Gefühl zu haben, dass man spürt, es wird weiterhin alles unternommen, um die Unsicherheit zu bekämpfen, die durch den Terrorismus entsteht. Wir leiden ja alle darunter, die einen Flug unternommen haben oder die an einen Anlass gehen und müssen kontrolliert werden. Gut, man kann sich daran gewöhnen, aber das ist doch jedes Mal eine persönliche Belästigung in ihrer privaten Freiheit. Und jeder spürt das. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Weltgemeinschaft, die Völkergemeinschaft gemeinsam der Kampf gegen Terrorismus weiterführt.
Wie tut das Ihr aktuelles Geschehen, also Ihren Job wirklich tangieren, was da draussen in der Welt passiert? Wie fest fließt das Ihre Agenda ein?
Die Generalversammlung ist nicht wie der Sicherheitsrat unmittelbar operativ. Und der Sicherheitsrat kann Resolutionen, wie wir es gesagt haben, rechtsverbindlich, er kann sogar Handlungen veranlassen, er kann sogar Truppen organisieren und andere Massnahmen durchführen. Und der ausführende Arm ist der Generalsekretär, das heisst Herr Ban Ki-moon, der die Aufgabe hat, wo du noch leitet. Der ist so, würde man sagen, im modernen Jargon, das ist der CEO, der muss das tägliche Geschäft führen, während die Generalversammlung mehr die grossen Fragen behandelt. Also die Generalversammlung wählt die Mitglieder, die Nichtständigen vom Sicherheitsrat. Die Generalversammlung hat das letzte Wort bei der Wahl vom Generalsekretär. Die Generalversammlung tut Karten ändern. Es ist also mehr wie das Parlament von der UNO. Wir sind also weniger direkt am Tagesgeschehen involviert, aber das kann bis zu uns aufkommen. Beispiel am 23. Dezember haben wir müssen entscheiden, wer der rechtmässige Vertreter ist von Côte d'Ivoire, also von der Elfenbeinküste. Ist es weiterhin der Vertreter vom Präsidenten Babo oder ist es der Vertreter, der den gewählten Präsident Ouattara entsendet? Und da hat die Generalversammlung müssen ein sehr politisches Thema beantworten, denn durch die Anerkennung haben wir gleichzeitig auch ausgesprochen, wie die Völkergemeinschaft die Wahlen in Côte d'Ivoire beurteilt. Die Antwort ist sehr klar ausgefallen. Ouattara ist der rechtmäßige Präsident, also sein Vertreter, der rechtmäßige hier an der UNO. Und das ist auch mit Konsens zustande gekommen. Also keine Gegenstimme, also sehr klare Botschaft. Und nachher ist die schwierige Situation wieder gesehen. Wie kann man dem von uns gesehen rechtmäßigen Gewinner von diesen Wahlen helfen? Wie können wir verhindern, dass ein Bürgerkrieg gibt, wo wieder die zivile Bevölkerung drin verwickelt wird? Und ich glaube, das Ganze ist letzthin doch vorläufig zu einem positiven Ende oder Entwicklung gekommen. Also ich sehe, die Generalversammlung hat da relativ wenig zu machen, aber doch, der Entscheid ist sicher fundamental gewesen für die ganze Politik, die du noch
dekabet ausüben. Da kann man dann auch wirklich ins Weltgeschehen so auch eingreifen. Joseph Theiss hat einen zweiten Titel mitgebracht, und zwar ein Lied von einem traditionellen Zulu-Chor. Warum ein Lied von einem Zulu-Chor?
Weil ich an dieser Sendung unbedingt Afrika dabei haben will. Ich bin immer sehr ergriffen, wenn ich in Afrika bin, von der grossen Weisheit in diesem Volk oder in diesen Völkern, von der grossen Freundlichkeit, von der Liebe, die sie einem bringen, von den grossen Problemen, die sie noch müssen lösen. Und die afrikanische Musik, von mir aus gesehen, tut am besten übermitteln die Wärme, die man da hatte. Ich hatte die Gelegenheit, am Gipfel von der Afrikanischen Union teilzunehmen, offiziell. Das ist das erste Mal, wo der Generalversammlungspräsident da mitgemacht hat, in Addis Abeba. Und ich war beeindruckt gewesen, auch, wie dort die Regierungschefs miteinander zusammenarbeiten. Wenn es ein Problem ist, bei uns gehen sie fort und schicken ihre Delegierten. Dort sagen sie, nein, alle raus aus dem Saal, nur noch Präsidenten bleiben da und jetzt müssen wir eine Lösung finden. Also für mich sehr, sehr Zuneigung zu den Afrikanern, und das möchte ich mit dem bekunden.
Ein Lied von einem Zulu-Chor auf Wunsch von unserem heutigen Fokusgast hier auf der RS3 ist der Joseph Theiss, Altbundesrat und Präsident der UNO-Generalversammlung. Und Sie haben mir jetzt während dem Lied auch erzählt, wie nahe Ihnen die Musik wirklich geht und was Sie für Eindrücke haben, wenn Sie in diesem Land sind, was Afrika bedeutet Ihnen offenbar sehr viel. Joseph Theiss, jetzt im September ist es vorbei mit dem Abenteuer New York. Kommen Sie dann gerade zurück in die Schweiz?
Ja, das geht dann zu Ende, und der grosse Vorteil für meine Arbeit ist, dass man nicht wiederwählbar ist. Also ich brauche nicht Kampagne zu machen oder zu schauen.
Würde Ihnen das auf den Magen liegen?
Nein, aber weißt du, wenn man eine Wiederwahl anpeilt, ist man nicht ganz frei. Man muss auf alle Rücksicht nehmen. Hingegen da kann ich so von der Leber weg einfach das machen, was ich für richtig betrachte. Und von dort her betrachte ich es als einen Vorteil. Ich bin also zurückgekommen in die Schweiz und ich habe immer noch ein paar Aktivitäten.
Was wartet?
Wir haben verschiedene Projekte. Ich habe mit einem Kollegen an der Uni im Sinn, eventuell ein Buch über, aber wieder etwas ganz anderes, über Wirtschaftspolitik zu schreiben. Es gibt im Französischen vielleicht eine Marktlücke da und dass wir da sind wir dran.
Mit 65 könnten Sie ja eigentlich auch ein bisschen kürzer treten. Sie, die ja auch schon gesagt haben, Sie haben Angst vor dem Stillstand, Schäden, eine Maschine, die sich nicht bewegt, altere viel schneller als eine, die noch funktioniert. Nehme ich an, das ist für Sie ganz eine ganz schlimme Vorstellung, es nicht zu machen.
Ich brauche nicht unbedingt etwas zu machen, wo offiziell und anerkannt ist. Ich kann auch einfach, wie das gesehen habe, ich kann einfach ein neues Land besuchen und mich begeistern für das. Etwas werde ich sowieso unternehmen. Ich bin auch ein Mensch, der mehr in der Bewegung sich wohlfühlt als eben im Ruhestand oder im Stillstand oder wie man das auch mag bezeichnen. Ich glaube, wir leben in zwei Dimensionen. Jeder Mensch, die zeitliche und die örtliche. Man muss immer an einem Ort sein, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Über einen Ort können wir entscheiden, die Zeit, die läuft uns einfach davon. Und glaube ich, ist es wichtig, dass man eine gute Kombination findet von diesen beiden Dimensionen. Und in der Bewegung hat man eigentlich beide drin, denn Bewegung braucht Zeit und Bewegung bringt einen fort im Raum. Und darum werde ich mich immer wieder bewegen. Aber das muss nicht unbedingt am Ende der Welt sein. Ich habe zum Beispiel als Bundespräsident Ferien gemacht, indem ich gesagt habe, ich muss in jedem Kanton, und zwar in jedem Kanton, etwas Neues entdecken, was ich noch nie gesehen habe.
Und das haben Sie geschafft?
Das haben wir geschafft, ja. Also sind wir da in alle möglichen Sachen reingekommen, die wir noch nicht kennt haben. An einem Ort bin ich eine Uhrenfabrik besuchen, an einem Ort bin ich einen See anschauen, den ich noch nie gesehen habe und so weiter.
Wenn Sie zurückkommen, dann stehen gerade die Wahlen an. Ihre Partei, die CVP, vermutlich die grosse Verliererin. Wie fest tangiert und interessiert Sie das noch?
Das müssen wir jetzt zuerst abwarten. Die tut da ein bisschen schnell schon abrechnen. Ich bin natürlich in New York nicht parteipolitisch engagiert und tue das auch das Jahr meiden, auch nationale Politik zu betreiben. Ich bin aber weiterhin sehr überzeugtes Mitglied von der CVP. Das heisst, dass ich überzeugt bin, dass in Europa doch eine christlich gesinnte Partei das Erbgut vom ganzen Kanton, vom ganzen Kontinent weiterbeleben. Und das Zweite, ich bin weiterhin überzeugt. Und auch du noch Erfahrung zeigt mir, dass es in der Mitte ist, wo man das beste Gleichgewicht hat. Oder wenn es euch auf dem Schliff schlecht wird, dann geht nicht am Rand raus, sondern in die Mitte, dort schaukelt es am wenigsten.
Was sollte die CVP machen, trotzdem, um weiter Wähler eben nicht zu verlieren?
Die CVP ist ja entstanden zu einer Zeit, wo der Kulturkampf geherrscht hat und wo sie vielleicht von dort her einen gewissen Auftrag hatte. Es war bei der Entstehung von der Schweiz nötig gewesen, Verlierer, die katholische Schweiz, in das Land zu integrieren. Das ist heute voll und ganz passiert oder schon vor Jahren. Und jetzt muss man einen neuen Elan finden. Und den neuen Elan, den kann man sicher finden in vielen Dimensionen. Ich glaube, die Anstrengungen, die jetzt gemacht werden, zum Beispiel um die Partei auch im Zusammenhang von der Green Economy, von der Nachhaltigkeit, von der Umwelt, von der Dimension, wo ich an der UNO enorm pushe, das ist eines von meinen drei Hauptthemen, Nachhaltigkeit, Green Economy, nebst globaler Gouvernanz und Entwicklungsfragen. Das kann ein neuer Auftrag sein an eine Partei, die im Zentrum steht.
Werden Sie wieder mitmischen?
Nein.
Joseph Theiss, ich habe zum Schluss ein paar angefangene Sätze für Sie vorbereitet, die ich Sie bitte zu vervollständigen. Der Manhattan Scheiterhaufen
ist ein Rezept, das sich anlehnt an ein Rezept, das meine Mutter gemacht hat, aber das ich mit amerikanischen Zutaten jetzt ein bisschen abgeändert habe.
Das köchelt sie ja in New York. Was ist denn genau drin?
Das ist sehr einfache Buche, nebst diesen vielen Empfängen auch ein bisschen einfache Kost. Es braucht ein bisschen Herdöpfel, es braucht ein bisschen Brot, trockenes Brot, Reste, und es braucht ein paar Äpfel. Und ein bisschen Zucker, und der Rest ist Zubereitung.
Pilz sammeln in New York.
Pilz sammeln. Das kann man kaum, aber man wäre überrascht, wie viel Natur es in New York gibt auf den Dächern. Es gibt sogar ganze Bienenstöcke, die wenigstens Honig produzieren.
Mein unerfüllter Traum, ein Musikinstrument zu beherrschen?
Ich möchte gern Klavier können spielen wie der Brendel oder der Clara Haskell. Aber gerade sofort. Also ohne müssen zu üben, bis man auf dem Niveau oben ist.
Dass ich als einziger Schweizer in der amerikanischen Serie South Park vorkomme?
Das hat viele ein bisschen geneckt in der Schweiz. Eben gerade, weil ich gesagt habe, der Grau kommt zuerst. Der erste Journalist, der mir telefoniert hat wegen dem, und ich habe es gar nicht gewusst, hat gesagt, wir haben doch erwartet, dass entweder Ursula Andres oder der Federer wenigstens der Erste wird sein. Das hat mich natürlich schon ein bisschen gefreut.
Dass der Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen worden ist?
Hat bei mir enorm starke Erinnerungen wieder wachgerufen. Ich habe als Bundespräsident die grosse Ehre gehabt, den Papst in der Schweiz zu empfangen, wo er schon in einem sehr schlechten Gesundheitszustand war, also sehr grosse Mühe gehabt hat, sich zu bewegen und so weiter. Aber es war eindrücklich, wie er trotz all dem in Bern im Stadion Zehntausende von jungen Schweizerinnen und Schweizer können begeistern. Und was mich enorm gefreut hat, ist, dass das Foto, das ich mit dem Papst drauf bin, ist in Sierra Leone verwendet worden, um eine Briefmarke zu machen.
Ist nicht wahr.
Jawohl.
Haben Sie eine?
Ja.
Dann sammeln Sie also doch Briefmarken.
Keine.
Meine Frau Babe trägt ein Rosentattoo und ich?
Ich habe kein Tattoo. Ich reise einfach und sammle die Erinnerungen.
Ein Telefongespräch mit meiner Frau endet immer mit?
Das ist sehr intim und das sage ich nur Ehre.
Joseph Theis, Sie sind schon wieder aufgezogen wie eine Feder auf dem Sprung zu Ihrem nächsten Termin. Danke, dass Sie Zeit haben, bei dir drei vorbeizukommen. Der letzte Titel, Tom Waits, Lost in the Harbor. Warum?
Das ist eines der ergreifenden Ereignisse, die ich in New York erlebt habe. Man hat natürlich auch da viele Gelegenheiten Prominenz gesehen aus dem Showbusiness und so weiter. Und so konnte ich Demi Moore treffen und Bob Geldof und andere Liza Minnelli und so weiter. Es gibt aber auch eindrückliche Begegnungen. Ich hatte die Chance gehabt, den Filmmacher Julian Schnabel und seine Partnerin heute, Trula Gebreal, zu treffen. Und der hat einen Film dreht über die Palästinenserin, die Rula Gebreal, und die einfach das tägliche Leben in den palästinensischen Gebieten zeigt. Sehr ergreifend. Und ich habe gefunden, der Film sollte man eigentlich zeigen, und zwar an einem prominenten Ort, am besten in der Generalversammlungshalle, im grossen Plenarhall. Da habe ich eingeladen zu dem Film. Und da sind sehr viele Leute gekommen und alle waren sehr ergriffen gewesen. Und das Stück ist das, was am Ende des Films einfach den Zuschauer noch mit begleitet, bis er draußen ist. Sehr ergriffen gewesen. Und ich hoffe, dass ich mit dem ein Zeichen setzen konnte, das sehr stark war, dass nämlich auf der ganzen Welt Frieden herrschen.
Der Joseph Theis, Präsident der UNO-Generalversammlung, im Fokus gewesen von DRS 3. Ich bin Anna Meyer. Auf Wiederhören.
Over here, the ladies all want sweet perfume, but there's never a rose. And over there, the roses are frightened to bloom. So they never can grow. And over here they need wool for weaving their babies' new clothes. crying inside, and the wall won't come down till they're no longer afraid of themselves. And if you don't believe me, ask yourselves, and then I can come down to the harbor, down to the harbor. I will fill the ocean back up with my tears. I still have a couple more years, and then I can come back to the home. Down to the home.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.